Ich bin nicht Matthias Obert und ich bin auch nicht Michael Husarek. Ich bin Lukas G. Schlapp und ich bin Volontär hier, also ja, Journalist in Ausbildung beim Verlag Nürnberger Presse. Und ich begrüße euch zum neuen Podcast, der heißt Bratwurst mit Chili. Und es ist irgendwie der Nachfolgepodcast von Jorge Amahl und irgendwie auch nicht. Ich und Michael Husarek, also der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, wir diskutieren jede Woche über ein Aufregerthema. Und ich würde euch bitten, hört euch doch mal die Folge hier an und wenn es euch gefällt, dann kommt rüber zu Bratwurst mit Chili, zu finden, ja, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß!
Michael, wie war es im Theater? Wie war es in der Oper?
Kann ich nicht sagen, weil ich nicht da war. Meine Frau war so krank, dass ich schlicht zu Hause war und den Krankenpfleger gab und mich um die Kinder gekümmert hat. Mein Wochenende verlief denkbar langweilig. Ich hoffe, deins war spritziger.
Ja, meins war spritziger. Ich war ja einmal beim Geburtstag im Fränkischen Seenland und dann wenige Stunden nach Ende der Feier war ich wieder nah an dem See, nämlich am Rotsee und habe mir da den Triathlon angeschaut. Olympische Distanz und da hat eine unserer Kolleginnen, Greta Nagel, auch Volontärin, die hat da teilgenommen und Schwimmen 1,5 Kilometer, Fahrradfahren 40 Kilometer und Laufen 10 Kilometer in 3 Stunden, 11 Minuten und 23 Sekunden.
Ja, sagenhaft. Glückwunsch an die Kollegin. Also ja. Ich bringe die Stunde Laufen zusammen, aber die anderen beiden Disziplinen mag ich mir gar nicht vorstellen. Finde ich sehr respektabel.
Ja.
Da gibt es ja einen, ich sage jetzt mal salopp, einen reichlich durchgeknallten Menschen, der gerade 120 Tage am Stück im Roter Gebiet auf dem Areal, wo dann auch der Challenge-Triathlon stattfindet, auf die Langdistanz. 120 Tage am Stück so eine Langdistanz machten.
Verrückt. Nee, der war da anscheinend auch, wenn man da früh hingereist ist und seine Fahrräder eingecheckt hat, konnte man den sehen, wie er gerade trainiert.
Ja. Genau, ja. Wie war es im Seenland? An welchem Seen warst du vorher? Beim Brombachsee, oder?
Ah, nee, es war einfach nur das große Fränkische Seenland. Am Ende waren wir in Thallenhofen in der Nähe von Gunzenhausen, in einem Mehrgenerationenhaus.
Ja.
Cool. Gehst du regelmäßig joggen?
Ich gehe tatsächlich regelmäßig joggen. Fast jeden Morgen, würde ich mal sagen. Also ein bisschen übertrieben, aber sag mal, jeden zweiten Tag schaffe ich es auf jeden Fall, aber halt wirklich seniorengerechte Kurzdistanzen. Meistens sind es wirklich nur 5 Kilometer und wenn ich ein bisschen Zeit habe, was ich eigentlich nie habe, dann werden es auch mal 7,5 oder 10 Kilometer, aber damit hört es dann bei mir auch auf. Bei dir, du bist ambitionierter, schätze ich.
Ja, ein bisschen. Ich bin vor 2 Wochen bin ich den Halbmarathon hier gelaufen von Fürth nach Nürnberg, der Metropolmarathon. Das war sehr schön und genau, ich muss sagen, richtiger Marathon ist schon nochmal was anderes. Da muss man nochmal anders trainieren. Und ich frage mich, wann ist diese Schwelle erreicht, wo man seinem Körper nichts mehr Gutes damit tut?
Das ist eine gute Frage. Bei mir war der Punkt, als ich jünger war, habe ich auch mal Halbmarathons gemacht. So, weiß ich nicht, ein Dutzend, glaube ich. Und das fand ich immer okay, weil es irgendwie auch eine Belastung war, die im Prinzip dann auch nach dem Tag wieder gut wegzustecken war. Ich denke, beim Marathon ist es sowohl von der Vorbereitung als auch von der Nachsorge, glaube ich, ein bisschen anders. Mich hat es nie danach gedrängt, so ein Ding zu machen, aber ich kenne ein paar Leute, die's tun und ja, bin mir gerade nicht sicher, ob ich in meinem fortgeschrittenen Alter vielleicht doch nochmal einen Halbmarathon machen soll. Ich gehe manchmal mit dem Oberbürgermeister dieser Stadt zum Austausch, und das ist wirklich sehr schön, joggen und zwar früh um 7 am Schmausenbuck. Das ist eine Gelegenheit, wo man in aller Ruhe mal hintergründig plaudern kann und der ist ja so einer, der auch bei dem Lauf, wo du dabei warst, auch den Halbmarathon gemacht hat und der hat auch schon Marathons gemacht. Bin mir nicht sicher, ob das mich reizt. Bei dir ein Ziel?
Ich habe mir gedacht, wenn ich mal einen Marathon laufen würde, dann in Istanbul, das ist meine Lieblingsstadt, würde ich da, das ist dann ein Highlight, dann kann man das einmal machen und dann, ja.
Über
die Bosporusbrücke.
Wow.
Ja.
Warum ist Istanbul deine Lieblingsstadt?
Ach, ich habe da Erasmus-Semester gemacht und ich finde wirklich, es ist eine Stadt, wo es sehr viel einmal touristisch zu sehen gibt, aber auch ansonsten sehr viel zu entdecken. Das ist ja riesig, es sind ja 20 Millionen Leute, wo wahrscheinlich dort wohnen. Man weiß es gar nicht so ganz genau. Und da gibt es ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist einfach eine Stadt, wo auch sehr viel gerade passiert.
Cool. Spannend. Also ich habe mein Auslandsjahr im Studium in Paris verbracht und das wurde dann nicht zu meiner Lieblingsstadt. War es vorher so eine Sehnsuchtsstadt, aber mir war das irgendwie zu groß, zu teuer, zu unpersönlich, so würde ich es mal zusammenfassen. Und schön, wenn es dir in Istanbul anders ging.
Ja, wir haben jetzt gerade über Laufen geredet, da geht es ja um Schnelligkeit und unser Thema heute geht auch um Schnelligkeit. Jetzt kommt erstmal der Jingle und dann sagen wir, um was es ganz genau geht.
Genau.
Bratwurst mit Chili, der Streit-Podcast des Verlags Nürnberger Presse.
Michael, sagt dir der Name Oscar Piastri was?
Offen gesagt, nein.
Oder Carlos Sainz?
Der sagt mal schon was, ist ein Rennfahrer.
Genau, ja, genau. Formel-1-Rennfahrer sind das. Ich habe hier noch aufgeschrieben. Valtteri Bottas, Max Verstappen.
Ja, da wärst du dann doch bei mir auch fündig geworden. Ich bin nämlich ziemlich unbeleckt, was die Rennfahrerszene anbelangt. Aber Max Verstappen, den würde ich auch noch zustande bringen.
Ja, hast du jemals Formel 1 geschaut, so zu Schumacher-Zeiten?
Nee, ich habe wirklich, ich glaube, nie mir ein ganzes Rennen reingezogen. Und ich bin völlig irritiert. Ich habe ja in der Summe 6 Jungs und 3 davon sind echt Formel 1, aus meiner Sicht Hardcore-Fans, die ziehen sich jeden Lauf rein, stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit, die sind ja oft auch zu ungewöhnlichen Zeiten, wenn die auf anderen Kontinenten stattfinden, für diese Rennen auf, ist mir völlig fremd, von mir haben sie es nicht.
Ja, nee, ich habe mich heute auch extra, das sehen die Hörer jetzt leider nicht, aber ich habe extra meine Formel 1 Socken.
Die Rennfahrersocken, ja. Genau, und das ich sehe schon, ich bin fast hier mit einem, wie sagt man da, wie nennt ihr euch, ihr Rennsportfans? Da gibt es irgendwie einen Namen für die Szene.
Ich sag einfach nur, dass ich Formel 1-Fan bin, weil ich auch ehrlich sagen muss, über die anderen Wettserien und sowas, da ist dann das Interesse grundsätzlich da, aber nicht so, dass ich da wirklich die Rennen verfolge. Okay. Und ich glaube, wir werden immer beschimpft als Petrolheads.
Ja, genau, das ist dieses wunderschöne Wort, der Begriff, der entfiel mir gerade genau. Weil ist ja schon. Ich bin total irritiert, Lukas, dass du ein Formel-1-Fan bist. Aber gut, bei meinen Kindern geht es mir ja nicht besser. Was zieht dich dahin oder was hat dich dahin gezogen?
Also ich habe Formel 1 schon immer gerne geschaut. Da war ich schon so, 8, 9, 10 Jahre alt. Mein Vater war gar kein Riesenfan, aber der hat sich diese Duelle Alonso gegen Schumacher dann einfach angeschaut. Und mich haben diese RTL-Übertragungen damals sehr gecatcht, weil das war ja 2 Stunden Rennen und davor 1 Stunde Berichterstattung zum Rennen und davor 1 Stunde Berichterstattung zur Stadt. Ja. Ich fand diese Mischung, die fand ich immer sehr gut und so bin ich dann irgendwie reingekommen. Dann gab es sehr viele Regeländerungen und einen Sebastian Vettel, den ich damals sehr unsympathisch fand. Und dann habe ich mich abgekehrt von der Formel 1 und dann gab es eine Netflix-Serie, Drive to Survive heißt die. Und über die haben ja ganz, ganz viele junge Menschen irgendwie den Weg wieder gefunden oder erstmals sich für die Formel 1 zu interessieren.
Ja, es ist ja ein Riesenmarkt, offenkundig, der ja auch immer größer wird. Also wenn man dieses Formel 1-Business sich anschaut, dann ist es ja wirklich ein Wachstumsmarkt. Was mich völlig irritiert und im Grunde haben wir ja total vertauschte Rollen hier. Ich bin ja jetzt hier der theoretisch irgendwann mal Formel 1 geguckt haben hätte können und die Rennen von Verbrennermotoren aus meiner Sicht allesamt Auslaufmodelle hier verteidigen könnte. Aber ich tue ja das Gegenteil. Ich finde das Ganze ein sehr schräges Sportbusiness, wenn man so nennen kann. Und du, ein wahrscheinlich durchaus ökologisch auch bewusster und sich korrekt verhaltender junger Mann, outet sich hier als Formel-1-Fan.
Ja, ich habe mir ein Beispiel hier rausgesucht, wo wir das vielleicht ganz gut mal dran diskutieren können. Es gibt ja hier in Nürnberg ein sehr bekanntes Motorsport-Event.
Allerdings, den Nürburgring, alle Jahre wieder auch ein Grund zum Diskutieren und manchmal auch zum Streiten, aber in jedem Fall eine Begleiterscheinung, die seit kurz nach Kriegsende tatsächlich zu Nürnberg gehört und zumindest für diejenigen, die sich damit identifizieren, nicht aus dieser Stadt wegzudenken ist, das jährliche Motorsportereignis hier in der Region.
Genau, dieses Jahr findet es am 15., 16. und 17. Juli statt. Warst du denn jemals beim Nürburgring?
Ich war mal da, weil ich mir dachte, nur schimpfen kann es ja auch nicht sein. Musst mindestens mal hingehen und dir es reinziehen. Und jetzt mal ganz wertfrei, für mich persönlich ist es aus 2 Gründen nichts. Ich fand den Lärm wirklich schier unerträglich. Wenn man da sehr nah an der Strecke ist, ist jetzt nicht mein Ding. Das kann man ja durchaus auch mögen. Aber ich fand es eher abschreckend. Und ich bin jetzt auch niemand, der mit diesem, der ja offenbar auch viele fasziniert, mit diesem Geruch nach Abgasen, dieser benzingeschwängerten Luft oder was auch immer, die in ihren Tanks genau haben, irgendwas anfangen kann. Wenn man diese Komponenten mag, dann muss man fairerweise sagen, die Stimmung, die da auf den Rängen herrschte bei den Motorsportfans, die fand ich schon ähnlich wie bei anderen Großereignissen im Sport sehr, sehr packend, sehr mitreißend. Also da muss man. Da ist bei mir auch ein Bild insofern korrigiert worden, als die Menschen, die da hingehen, wahrscheinlich ganz normale Sportfans sind, so wie ich einer bin, der dann zum Fußballspiel oder manchmal zum Handballspiel geht, nur eben eine andere Sportart sich rausgepickt haben. Aber das ist eine, über die man, finde ich, trefflich streiten kann und auch muss.
Ja, Ja, ich war letztes Jahr beim Nürburgring-Rennen, das erste Mal. Und da hatte ich die Berichterstattung für uns, für die Nürnberger Nachrichten übernommen. Genau, und das war spannend. Also einmal der sportliche Aspekt so. So Formel 1 hat man ja dann schon ein bisschen Ahnung, hey, was ist ein Undercut, was ist ein Overcut und so weiter. Also wann mache ich meinen Boxenstopp, wie time ich denn ein, auf welche Reifen gehe ich und so weiter. Und dann war es halt noch sehr spannend, weil auch Klimaaktivistin die Rennstrecke betreten hat.
Genau, das war ja dann mindestens, der Start war verzögert beim Hauptrennen, glaube ich. Und es war eine große Debatte. Das war ja auch so die Hochzeit der Klimakleber vor einem Jahr, die ja jetzt sich anders als AktivistInnen betätigen. Und ich fand es ja sehr naheliegend, dass die sich auch mit dem Nürburgring beschäftigen, weil aus meiner Sicht, und das ist auch eine Frage von mir an dich, es schon auch eine ökologische Komponente hat, diese Sportart. Das ist alles, was Sportler tun, auch wenn Fußballer irgendwo hinreisen mit Flugzeugen zu Auswärtsspielen, ist mir schon bewusst, gibt es auch einen CO2-Fußabdruck. Aber beim Motorsport ist es ja nochmal krasser. Die verpulvern fossile Reserven, da kann man jetzt sagen, ist ja marginal, was die hier raushauen, mag alles sein, aber die betreiben ja eine Sportart auf der Basis einer Technik, die schlicht ein Auslaufmodell ist. Warum verfolgst du das und findest das faszinierend?
Wieso Auslaufmodell? Das musst du mir erklären. Was ist das Auslaufmodell?
Der Verbrennermotor ist das Auslaufmodell.
Weil so viel, wenn ich hier so herumschaue, mir die Autos anschaue und schaue, was meine Leute im Bekanntenkreis sich für Autos kaufen, sind es ganz oft Verbrennermotoren.
Das ist korrekt, weil sie es jetzt ja noch kaufen dürfen. Aber wenn man die politische Linie sich ansieht, dann ist es ja so, dass der schleichende Tod, so würde ich es mal bezeichnen, des Verbrenners schon grob so feststeht. 2035, meine ich, soll es soweit sein. Und wenn man dann sich anguckt, wie die Motorproduzenten, die Autoproduzenten, beispielsweise hier in Deutschland, Audi, BMW, Mercedes, VW, um die größten zu nennen, die sich dann doch am Ende nach einer langen Wartezeit rasant und konsequent umgestellt haben auf E-Mobilität, da glaube ich jetzt nicht, dass es nochmal ein Revival des Verbrenners geben wird. Glaubst du da dran?
Also ich bin mir halt unsicher, da bin ich auch zu wenig Techniker, aber was synthetische Kraftstoffe angeht, das ist ja auch eins der Argumente, wo irgendwie die Formel 1 und auch jetzt die DTM sagen, wir haben da eigentlich Kraftstoffe, die produzieren wir selbst, die produzieren wir mit grünem Strom. Und dann
das Argument hätte ich mir als PR-Stratege der Branche auch ausgedacht, ganz offen. Also klar versuchen die sich so ein, ich nenne es jetzt mal grünes Mäntelchen, umzulegen. Aber am Ende des Tages bewegen wir uns ja, und das ist ja mindestens unstrittig, in der Phase der Mobilitätswende. Ja. Beispielsweise, das ist ja keine allzu kühne Prognose, dürfte der Individualverkehr auf unseren Straßen lange Sicht ein bisschen abnehmen. Dürften ÖPNV-Verkehre zunehmen. Wir hatten ja gerade hier in der Region eine Diskussion, die Stupp wird nicht zuletzt deshalb zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach gebaut, um in der Schiene unterwegs zu sein. Und da glaube ich schon, dass wir in eine Richtung laufen, die einfach anders ist als das, was uns diese Motorsportszene vorlebt. Aber vielleicht ist es ja so ein Revival-Charakter. Man hängt noch an was fest. Es gibt ja auch Oldtimer-Rallies. Also vielleicht ist das der Aspekt. Ich weiß es nicht.
Ja, ich frage mich halt, kann man, also ich verstehe natürlich das Argument, möchte ich nur klarstellen, natürlich, ich bin auch für eine Mobilitätswende, aber ich frage mich, ob man nur, weil es eine Mobilitätswende beim den Otto-Normalverbrauchern gibt, ob deshalb auch eine Rennsportserie keine Verbrennermotoren mehr benutzen darf. Also das Argument reicht mir ehrlich gesagt noch nicht, dass man deshalb, mehr als 100.000 Leute kommen ja zum Nürburgring-Rennen, die haben ja anscheinend Lust, das zu sehen. Alle anderen müssen sich ja nicht damit auseinandersetzen.
Das würde ich nur indirekt als richtig so stehen lassen. Tatsächlich ist das ja eine permanente Geschichte, die tatsächlich jetzt nicht nur auf Rock, auf Nürburgring, sondern auch auf Rock im Park zutrifft, dass mindestens die Anwohner sehr regelmäßig über Lärmbelästigung klagen. Also wer im Südosten Nürnbergs wohnt, in den angrenzenden Stadtteilen, beispielsweise in Zappo, der kriegt es mit. Ich wohne noch ein Stück weiter weg Richtung Osten und ich höre den Nürburgring auch. Mich stört er jetzt offen gesagt null, weil ich da jemand bin, der auch tolerant genug ist. Eine Stadt lebt von Events und braucht dann auch ein bisschen Lärm, glaube ich. Den muss man auch wegstecken können, sonst kann man konsequenterweise aufs Land ziehen. Aber ich bin schon, dass andere betroffen sind. Und was der Unterschied zu anderen Großereignissen ist, neben der Verbrennerthematik, ist halt einfach die grundsätzlichen ökologischen Zweifel, die ich am Motorsport in seiner althergebrachten Form hege. Also da glaube ich, wir machen uns über so viele Sachen Gedanken, was wir nicht tun, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verbessern, wie wir nachhaltiger umgehen mit, ich weiß nicht, mit Klamotten, mit was auch immer. Wirklich, es dringt in alle Lebensbereiche ein und einmal im Jahr tut man dann hier am Norrisring, dem, wie heißt es, Monaco,
Fränkisches Monaco.
Dem fränkischen Monaco so, als wäre das alles mal total egal und lässt buchstäblich krachen.
Ja, ich muss sagen, das finde ich auch nicht gut. Also was man nicht machen sollte, ist so sagen, ja, das eine Wochenende erlauben wir uns und da ist es uns völlig egal. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, im Gespräch irgendwie letztes Jahr mit den Veranstaltern und sowas, ich hatte nicht das Gefühl, dass denen das grundsätzlich egal ist. Also ich glaube schon, dass die auch gerne in noch eine nachhaltigere Rennsportserie bei sich beheimaten würden. Und dann ist halt die Frage, wenn man drüber spricht, ja, diese Veranstaltungen für viele Emissionen und so weiter, dann ist halt die Frage, kann ich dann Rock im Park veranstalten und kann ich dann zu Spielen des ersten FC Nürnbergs irgendwie 30, 40, 50.000 Menschen laden? Also
na gut, da bin ich differenziert in meiner Betrachtung. Da hast du recht, dass das genauso kritisch ist. Da kommt es darauf an, wie diese Menschen anreisen. Da finde ich, sind die Bemühungen ja tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Man hat versucht, viel auf den ÖPNV umzulenken. Gilt für den Norrisring im Übrigen genauso wie für andere Großereignisse. Im Park beispielsweise lebt bei vielen der dort Teilnehmenden, die da campen, von einer Anreise mit Zug, mit Bahn, mit Bus. Also das funktioniert ganz gut. Beim Norrisring, ich sag's nochmal, glaube ich, dass das auch so ist. Mir geht schon ums Ereignis selber. Welche Botschaft sende ich aus? Das ist ja auch eine politische Frage. Das ist ja auch eine, die im Stadtrat Nürnberg unter zweierlei Aspekten auch immer mal diskutiert wurde. Der eine war ein erinnerungskultureller Aspekt. Ist es opportun, auf diesem ehemaligen Reichsparteitagsgelände so ein Autorennen zu veranstalten? Da muss ich ganz offen sagen, wenn man das Areal als eines, das durch Freizeitnutzung sozusagen beansprucht werden darf, wenn man das so definiert, habe ich damit keinen Schmerz. Dann kann man auch um die Zeppelin-Tribüne rumfahren. Allzu lang wird man vielleicht auf der Tribüne nicht mehr sitzen können, ist ein anderes Thema.
Ja.
Das ist dann eins, wo Baustatiker sich beschäftigen müssen. Aber der zweite Punkt, der ist schon gewichtiger, soll eine Stadt wie Nürnberg, die wie viele andere Kommunen sich ein sehr grünes, nachhaltiges Mäntelchen umhängt, tatsächlich mindestens es tolerieren oder sogar unterstützen. Eher Letzteres ist der Fall. Es ist ein ehrenamtlicher Verein, der den Norrisring auf die Beine stellt, deren Arbeit ich sehr respektiere. Hut ab vor dem, was die tun. Die sind wirklich sehr, sehr gut unterwegs im Ehrenamt, finde ich. Aber soll eine Stadt tatsächlich so eine Veranstaltung unterstützen, bei der am Ende mindestens mit Nachhaltigkeit und Ökologie wirklich nichts in Verbindung zu bringen ist? Das ist so mein Kritikpunkt an der kommunalen Perspektive.
Ja, wie war das denn in den letzten Jahren? Chefredakteur, du warst davor hier auch Lokalchef in Nürnberg. Gab es diese Diskussionen wirklich mal größer, dass die mal richtig groß aufgekommen ist?
Ja, gab schon immer wieder mal Vorstöße. Also dieser erinnerungskulturelle Aspekt, der wurde letztmals vor mittlerweile, glaube ich, knapp 15 Jahren diskutiert. Da gab es ein Symposium hier in Nürnberg, wo ein relativ pointierter Vertreter, Architekturhistoriker, gesagt hat, geht überhaupt nicht. Die Diskussion, ich sag's nochmal, die wurde dann beendet und da hört man seither auch nichts mehr. Im Gegenteil, es wird jetzt ja auch die Kongresshalle bespielt mit in dem Fall der Freien Kunst und dem Staatstheater. Also da hat sich die Perspektive geändert. Und die andere Debatte, ist es opportun, da in Nürnberg als Kommune unterstützend dabei zu sein, die taucht eigentlich in schöner Regelmäßigkeit auf. Heuer ist es nach meiner Wahrnehmung nicht so, aber wir hatten es vergangenes oder vorvergangenes Jahr, dass es auch wieder einen politischen Vorstoß gab, der dann im Stadtrat zu einer kurzen Debatte geführt hat, die aber immer gleich ausgeht. Stabile, große Mehrheit, insofern ist meine Position hier mit Sicherheit eine Minderheitenposition, große Mehrheit, dass der Norrisring ein integraler Bestandteil Nürnbergs ist. Da wird dann auch immer argumentiert, kann man nicht von der Hand weisen, mit touristischen Aspekten. Tatsächlich ist das ein Besuchermagnet und auch ist der Norrisring ein Mittel, ein PR-Instrument für die Stadt, um überhaupt präsent zu sein. Das wird relativ breit im Fernsehen übertragen. Also diese Bilder, wenn man sich die ja kaufen müsste als Kommune, wird man tief in die Kasse greifen müssen. Der Norrisring liefert sozusagen gratis PR für Nürnberg. Ich frage mich halt nur, welche PR ist das denn?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich vor allem an diesen Verbrennermotoren störst und sagst, das ist nicht mehr zukunftsgewandt. Wie wäre es denn, wenn da jetzt die Formel E, sage ich jetzt mal beispielsweise, wenn man sagt, okay, die DTM möchten wir jetzt erstmal nicht mehr, wir bemühen uns jetzt die Formel E nach Nürnberg zu holen.
Fände ich sehr konsequent, weil ja, wenn man davon ausgeht, dass der Rennsport eine Sportdisziplin ist, das stelle ich jetzt gar nicht mal in Frage, es ist nicht meine favorisierte Sportart, aber ich habe keinen Zweifel, dass die Rennfahrer Leistungssportler sind, sonst könnte man, glaube ich, das nicht durchstehen. Wenn man davon ausgeht, dann wäre es für mich sehr konsequent, dass man in dem Segment sich umstellt. Gibt ja andere Sportarten, die da auch so ihren Weg hinter sich gebracht haben. Ich nenne jetzt mal den Pferdesport, auch ein Thema, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann, aber da gab es ja auch Zeiten, wo die Tiere anders behandelt worden sind, als wir das heute nach unseren Maßstäben für gut heißen können. Da haben sich die Regeln verändert und insofern wäre so eine Regeladaption in dem Motorsport für mich was sehr begrüßenswert ist. Ich würde eines anfügen wollen und dann auch gleich dich fragen, ob es dann noch die Attraktivität für die Zuschauer hätte. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wie wäre das bei dir? Würdest du zu so einem E-Autorennen genauso gern gehen wie jetzt zum klassischen Nürburgring DTM-Lauf?
Ich glaube, also grundsätzlich bin ich niemand, der sagt, ich brauche die lauten Motorengeräusche und ich bin auch niemand, der sagt, ich brauche irgendwie den Geruch von Benzin. Das ist jetzt nicht das, was mich da anzieht, sondern das ist wirklich für mich die Strategie, die Persönlichkeit hinter den Sportlern und so weiter. Also das ist das, was ich interessant finde. Und deshalb könnte ich mir eine Formel 1, die zu einem großen Teil irgendwie elektrobetrieben ist, könnte ich mir genauso vorstellen wie jetzt eine, die Benzin verbraucht. Trotzdem frage ich mich, ob man muss halt schon darauf achten, wie man auch die Fans mitnimmt, Schritt für Schritt. Also jetzt von einem auf den anderen Tag zu sagen, es gibt gar keine Motorengeräusche mehr und es riecht gar nicht mehr danach, dann verliert man halt diese Basis, die man sich lange aufgebaut hat, die man ja auch davon überzeugen will, dass Nachhaltigkeit eine gute Sache ist.
Es ist richtig, wobei ich das sage, der Prozess des Umgewöhnens, wenn man deiner Argumentation folgt, kann ich nachvollziehen, dann würde ich mindestens kritisch anmerken, das hat man dann schon ein bisschen langsam oder vielleicht sogar zu langsam getan in den letzten Jahren. Diese Mobilitätswende, die Debatte über E-Mobilität versus Verbrennermotoren, die haben wir jetzt nur wirklich schon lange im Diskurs und da gab es ein paar so Alibi-Pflänzchen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dass man mal so einen E-Motorlauf eingestreut hat, aber im Grunde ist ja die Anordnung am Nürburgring, es sind ja viele Rennen, die da stattfinden, der Höhepunkt sind die beiden DTM-Läufe, der viele, viele andere Formate. Da kann ich jetzt nicht erkennen, dass man wirklich in einem Wandlungsprozess sich befindet. Wenn das so wäre, wäre das für mich strategisch nachvollziehbar, da hast du recht.
Ja, ich habe auf der Webseite nochmal nachgelesen, also bis 2028 hat man das Ziel, halt synthetischen Kraftstoff zu 100% bei der DTM zu verwenden. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, da sind Carbon-Teile vom Auto, die verbraucht werden, die auch kaputt gehen. Reifen ist auch, finde ich, diese interessante Sache, wenn man nach dem Samstagrennen oder dem Sonntagsrennen da herumläuft, man sieht dann die Leute, wie sie da Reifen mitnehmen, weil die einfach übrig geblieben sind und nicht mehr verwendet werden.
Hat man meinen Kindern seinerzeit, ich war mit zwei meiner Söhne am Nürburgring, bei dem einzigen Mal, wo ich eben da war, die waren dann total verwundert, weil ganz viele Menschen neben uns solche abgefahrenen Rennreifen dann nach Hause trugen. Und ich war sehr froh, dass ich die Diskussion im Keim ersticken konnte, dass die nicht auch solche Reifen benötigen. Ja. Ich hätte nicht gewusst, was wir damit tun sollen. Aber klar, da ist der Verbrauch von Ressourcen, der ist hoch. Da bin ich jetzt niemand, der päpstlicher als der Papst ist. Wir haben viele Aspekte in unserem Miteinander, wo der Verbrauch an Ressourcen hoch ist. Aber für mich kulminiert sich so ein bisschen in diesem Motorsport. Das sind halt viele Facetten auf einmal, weswegen ich da eher ein kritischer Begleiter bin. Ich bin keiner, der das den Menschen abspricht, die da hingehen wollen. Mir geht es eher darum, dass man den Bewusstseinswandel in so ein Rennen mit reinträgt. Das ist ja auch eine Chance bei den Menschen, das sind ja viele an so einem Rennwochenende, viele 10.000, vielleicht auch zum Bewusstseinswandel beizutragen. Das wäre mir wichtig.
Ja, nee, wäre mir auch wichtig. Ich finde auch dieses Argument bei der DTM, was es halt auch noch gibt, ist, wenn ich mir die Formel 1 beispielsweise anschaue, das sind ja keine Autos, wie sie im Straßenverkehr sind, sind ja fast Raumschiffe, wenn ich mir anschaue, wie viel Technik steckt drin und so weiter. Bei der DTM ist es ja so, es gibt ja immer, also es sind Sportwegen, aber die haben immer Vorbilder im normalen Straßenverkehr, also der McLaren, den Ferrari, den Porsche, den kann ich mir vom Aussehen relativ gleich kaufen. Und da ist natürlich schon die Frage, tut dieses Rennen einfach mich dann vielleicht dazu anreizen, mir in Zukunft auch PS-starke Autos zu kaufen, die ich gar nicht brauche? Den Aspekt verstehe ich vollkommen. Trotzdem reicht der mir nicht aus, um dann am Ende zu sagen, deshalb verbiete mir das Norrisring-Rennen.
Na gut, aber das sind jetzt andere Formate, das ist ein schräger Vergleich. Er mag zumindest auf den ersten Blick schräg wirken, in ihrer Entwicklungsstufe schon weiter. Ich nehme jetzt mal ein Format wie Germany's Next Topmodel. Da hat man ja auch irgendwann begriffen, ziemlich spät finde ich, aber irgendwann hat man verstanden, dass es ein schräges Role Model ist, ständig immer nur einen Typus, in dem Fall Frau, vor die Kamera zu bewegen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das eine kluge Entscheidung ist, an Boliden, so an diese Rennwägen, glaube ich, auch genannt, festzuhalten, die so den Schein der Alltagstauglichkeit haben. Da hast du vollkommen recht. Diese Modelle bei der DTM könnte man sich theoretisch in etwas abgewandelter Form natürlich auch kaufen. Nur, was ist denn das für eine Botschaft? Also wenn ich heute vor der Lage stünde und finanziell auch in der Lage wäre, mir ein Auto zu kaufen, würde man doch nicht irgendein Boliden-ähnliches Fahrzeug mit möglichst hoher PS-Zahl kaufen, sondern ich würde doch probieren, um meinen kleinen Anteil, den kann man immer steigern, aber den kleinen Anteil, den ich leisten könnte an einer nachhaltigen Zukunft, die meinen Kindern und meinen Enkeln irgendwann mal zugutekommt, irgendein Auto mir anzuschaffen, das grob verträglich ist mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Und da ist das doch ein Gegenentwurf.
Ja, verstehe. Interessieren dich schnelle Autos, schöne Autos, ist nicht was, wo
das
du
sagst? Das ist vielleicht mein Fehler oder Vorteil, je nachdem, wie man es sieht in dieser Diskussion. Nee, komischerweise, da hatte ich nie ein Faible dafür. Also da gibt es ja viele, da hast du vollkommen recht, die, also vor allem Männer oder auch dann im Kindesalter, ich stelle das auch fest, dass es gibt auch Jungs, die das super, super interessant finden, vor allem Jungs, wahrscheinlich auch Mädchen, aber ich stelle es bei Jungs oft fest, vielleicht auch, ich habe nur 6 Jungs, also nur Jungs und die 6-mal, deswegen kann ich da eher mitreden, da ist es ausgeprägter, als es bei mir zum Beispiel der Fall war. Mich hat es nie interessiert, bei dir von klein auf schon so ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, und also jetzt, ich muss schon sagen, ich glaube, da funktioniert die PR der Formel 1 schon. Ja. Ich muss schon sagen, dass Marken, die irgendwie in der Formel 1 vertreten sind, irgendwie für mich auch attraktiver wären, wenn ich habe kein Auto, aber wenn ich mir das kaufen müsste, würde ich sagen, eine Mercedes, den es in der Formel 1 irgendwie gibt, ist irgendwie interessanter als ein BMW, der halt in der DTM fährt. Und ja, also beispielsweise Alfa Romeo oder sowas wäre ein Auto, das hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, aber die haben halt mit ihrem Namen sind die halt 5 Jahre der Formel 1 gefahren, da hat man sie irgendwie mehr auf dem Schirm.
Ja, genau, aber das ist bei Autofahrten bei uns sehr lustig innerhalb der Familie, weil da ist es schon auch so, dass dann meine kleineren Söhne sagen, ui Papa, da ist ein Lamborghini oder ein Ferrari oder whatever, also irgendwie so ein Rennwagen-Prototyp und dann denke ich mir immer, oh wie langweilig, ich schaue dann eher auf die weiterentwickelte E-Mobilität, keine Ahnung, irgendein neues Modell von Tesla, wenn es sowas jetzt gäbe, da würde ich eher darauf hinweisen und das finden dann die wieder super langweilig, weil sie denken, Mensch, der ist ja auch was anderes, wenn ich auf der Autobahn bin jetzt ein E-Mobilist seit geraumer Zeit und ich zuckel halt dann mit 130 im Tempomaten vor mich hin, weil ich einfach nicht zuschauen will, wie der Ladezustand der Batterie gegen null geht, sondern adaptiere mich halt oder fahre vielleicht auch bloß mal 120, ist bei mir ein Umstellungsprozess. Und wenn halt dann so eine Karosse kommt, die darf man in Deutschland ja, Klammer auf, leider Klammer zu, auch noch mit Tempo 200 vorbeizieht mit dem Höllenlärm, dann fasziniert es meine Kinder schon auch.
Ja. Noch ein Argument, was immer gesagt wird, wenn es um Motorsport geht, ist, dass gesagt wird, der Motorsport ist zu wichtig für die Technologieentwicklung, auch dann für das normale Auto. Glaubst du das? Also es wird zum Beispiel gesagt, Hybridantriebe wurden durch die Formel 1 vor allem vorangetrieben.
Ja, ist auch wieder, also ich ich weiß, dass die Formel 1 natürlich eine super PR-Maschinerie hat, deswegen bin ich bei solchen Argumenten, da bin ich vielleicht auch zu sehr Journalist, generell mal skeptisch. Ich würde es mal hinterfragen wollen, da fehlt es mir aber an der Expertise. Ich glaube wohl, dass die Formel 1 technologische Weiterentwicklung im Laufe ihrer Geschichte ermöglicht hat, völlig unstrittig, finde ich, das abzustreiten wäre töricht. Ich glaube aber nicht, dass man die Formel 1 braucht, so würde ich es formulieren, um künftig auch technisch up-to-date zu sein. Da müsste man dann schon jetzt eher umsteigen und sich bemühen, die besten Batterien in diesen Wägen auszuprobieren, die ja die E-Mobilität braucht. Batterien, die besonders langlebig sind, die besonders hohe, weil sie es nicht Reichweiten ermöglichen und so weiter, die besonders wenig kälteempfindlich sind, whatever. Also wenn man das Argument sich zu eigen macht, dann glaube ich, sollte man es auf die Technologien adaptieren, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diejenigen sind, die wir künftig auf unseren Straßen finden. Ich glaube nicht, dass wenn du in 20, 30 Jahren auf den Straßen unterwegs bist, du noch allzu viele neue Verbrennermotoren dort finden wirst. Da wird es noch welche geben, das glaube ich schon, aber ich glaube, die Ära ist einfach beendet. Ich würde jetzt auch sagen, Postkutschen haben ihre größte Zeit hinter sich und das gilt für mich auch für Rennboliden.
Ja. Ja, spannend. Es wird interessant sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil ich denke mir, es gibt ja beispielsweise die Formel E und da hätten ja jetzt die großen Marken, die großen Automarken hätten ja jetzt da reingehen können und sagen können, wir pushen diese Formel E und wir gehen da rein und wir schauen, dass das die neue Rennserie wird. Aber es ist das Gegenteil, was passiert. Wenn ich mir anschaue, wir müssen gar nicht so weit wegschauen, auch Ingolstadt, da ist die Entscheidung getroffen worden, ab 2026 in der Formel 1 jetzt damit zu fahren. Da denke ich mir ja, die müssen ja wissen, was sie machen. Die wissen ja anscheinend, wie zukunftsträchtig dann diese synthetischen Kraftstoffe sind oder hoffen wir es denn, dass sie sich da irgendeinen Vorsprung erfahren können.
Da bin ich sehr ambivalent. Ich war kürzlich, das war ein Kongress von Chefredakteuren, der zufälligerweise in Ingolstadt stattfand und da war das Abendprogramm ein Besuch bei Audi. Und in dem Kontext gab es dann eine Werksführung in einem der sehr modernen neuen Werke und das, was mir da erzählt wurde von Verantwortlichen von Audi, war eine sehr nachhaltige, eine sehr grüne, eine sehr konsequente Geschichte der E-Mobilität. Punkt. Wie das dann zusammenpasst mit dem, was in anderen Bereichen eines solch großen Konzerns entschieden wird, sich beispielsweise in der Formel 1 zu engagieren, wirft bei mir dann doch das ein oder andere Fragezeichen auf. Also ich glaube, man versucht, das ist ja nichts Neues, so einen Spagat zu machen. Einerseits die Klientel, die Rennsport begeistert ist und die ist bei Audi sicherlich nicht zu unterschätzen, nicht komplett zu verprellen. Deswegen so ein auch kostspieliges Engagement in der Formel 1, das ist ja kein billiger Spaß. Und andererseits sich schon auch an den Markt zu adaptieren und zu sagen, mit der Technologie gehen wir nicht in die Zukunft.
Wie denkst du, geht es weiter? Denkst du, diese Debatte kommt nächstes Jahr nochmal auf mit dem Norrisring? Denkst du, es wird irgendwann mal Wahlkampfthema von einer Kommunalwahl? Oder wie denkst du?
Ich glaube, dass es in Nürnberg so fest etabliert ist, dass es, solange es diesen Kreis der Ehrenamtlichen, diesen Motorsportclub Nürnberg, so heißt er, glaube ich, gibt, und solange die hinreichend helfende Hände haben, ist der Norrisring in seiner Substanz und in seinem Bestand nicht gefährdet. Wiederhole ich hier nochmal ganz bewusst, was die machen, ist sensationell. Da ist wirklich viel Handarbeit und viel Eigeninitiative dabei. Wenn das mal anders wird und wenn sozusagen die Förderkulisse einer Kommune angezapft werden müsste, um da einen größeren Anteil der Leistung der Stadt, auch finanziellen Anteil einzufordern, dann würde es eine seriöse politische Diskussion geben. Bis dahin, meine These ist, der Common Sense hier in dieser Stadt, auch im Stadtrat, soweit ich den überblicken kann, mehrheitlich pro Norrisring. Deswegen glaube ich nicht, dass es in den nächsten Jahren da eine Debatte gibt, die eine andere Entscheidung nach sich zöge. Auf lange Sicht, das würde ich jetzt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ist der Norrisring wie dieser gesamte verbrennerbasierte Motorsport für mich ein Auslaufmodell. Ob ich damit recht habe oder ob das eine Fehleinschätzung ist, weiß ich nicht.
Ja. Ich denke, es wird auch einfach beim Norrisring auch einfach drauf ankommen, was passiert mit der DTM.
Ja, genau.
Wenn man irgendwie 15, 20 Jahre zurückschaut, dann war das ja nach der Formel 1 wirklich die beliebteste Rennserie weltweit. Ja. Heutzutage beliebt auf jeden Fall und ich war auch überrascht, dass so viele junge Menschen dann dort sind, wenn man da ist, aber trotzdem hat nicht die Strahlkraft von beispielsweise, also nicht ansatzweise von der Formel 1.
Ja, die hatten ja auch ein fettes Markenproblem in der DTM, da waren dann ja phasenweise zumindest sagen wir mal nur mühsam konkurrierende Hersteller zu finden, hat sich glaube ich ein bisschen gelichtet oder ein bisschen verbessert aus der Perspektive derjenigen, die das veranstalten, aber auch da ist es so, das ist ja in vielen Sportarten zu beobachten. Am Ende fokussiert sich's auf die ganz großen Serien. Das ist im Rennsport schlicht die Formel 1. Die, glaube ich, die schwimmt auf einer Welle des Erfolgs. Und ob da der Norrisring auf Dauer mithalten kann, weiß ich nicht. Für mich wäre es, sag das nochmal, kein Verlust, wenn die Stadt Nürnberg dieses Ereignis nicht wieder hätte. Es gibt so viele große Ereignisse, die in die Bresche springen könnten. Aber das ist meine persönliche Position.
Ja, ich bin gespannt, wie viele Zuschauer es dieses Jahr dann auch wieder wären. 130.000 waren es irgendwie in den letzten Jahren, ob das zunimmt, ob das abnimmt. Und ja, es wird eine spannende Sache sein. Ich bin also gerne auch Hörerinnen und Hörer, die zum Norrisring gehen oder aus Absicht die Stadt verlasse, wenn hier gefahren wird. Wir freuen uns über eure Zuschriften.
Unbedingt. Und mein persönlicher Tipp ist ja, an dem Rennwochenende tatsächlich die Stadt zu verlassen, weil wenn der Nürburgring eines ist, über die lange Sicht, da gab es auch mal Ausnahmen, dann ist er ein Garant für super schönes Wetter. Also diese Rennwochenenden, die ich wirklich oft dann irgendwo beim Zelten in der Region verbracht habe, die waren immer bombig vom Wetter. Also nehmt euch was vor, wenn es euch so geht wie mir, und ansonsten geht zum Nürburgring, wenn es euch so geht wie Lukas.
Genau. Ja, ich werde dieses Jahr auch, muss dieses Jahr woanders arbeiten. Ich werde jetzt gar nicht zum Nürburgring schaffen. Okay.
Dachte, du wärst einmal sozusagen Nürburgring-Reporter, immer Nürburgring-Reporter, ist offenbar nicht so.
Ich glaube, das wurde versucht von der Sportredaktion, aber dieses Jahr klappt es leider nicht, aber genau.
Was magst du am nächsten Wochenende, Lukas?
Am nächsten Wochenende, zum einen werde ich tatsächlich Formel 1 schauen. in Spielberg in Österreich gefahren, und zum anderen arbeite ich am Wochenende. Wir haben so ein Projekt, paar Volontäre von unserem Verlag können beim Stadtradio vom Bayerischen Rundfunk mitmachen. Ah, das sind dann die Volontärinnen und Volontäre vom Bayerischen Rundfunk und wir noch von anderen, vom Funkhaus und von Max Neo. Und da machen wir eine Woche Radio.
Cool, das ist klingt sympathisch. Ich spiele Tennis am Wochenende. Ich bin in der wahrscheinlich schlechtesten Tennisherrenmannschaft der Welt aktiv und werde mal wieder Prügel beziehen, aber es ist ein gesellschaftliches Ereignis.
Okay, ja, cool. Ja, ich habe noch ein Update zu unserem Live-Podcast. Wir haben es ja letzte Woche schon benannt. Jetzt ist es ausgebucht.
Wow. Ich bin ja gespannt, ob wir die Erwartungen derjenigen, die uns da zuhören und zusehen wollen, in dem Fall erfüllen. Aber wir geben unser Bestes.
Wir geben unser Bestes, genau. Also, falls sich nochmal was ändert, geben wir Bescheid. Aber es sieht so aus, als könnte man am 3. Juli jetzt nicht mehr dabei sein. Und genau, willst du noch sagen, um was es nächste Woche bei unserem Live-Podcast geht?
Das musst du sagen, weil ich bin da ja immer in so einer Rolle, dass ich... da drängst du mich in eine Rolle, erzähl du, worum es geht.
Okay, es geht ums, also der Titel ist Digital oder doof, und wir streiten darum, ja, wie viel digitalen Wandel braucht es, wie viel digitaler Wandel ist vielleicht zu viel, und ich werde mich vielleicht über ältere Menschen und meine Eltern aufregen, dass ich manchmal das Gefühl habe, die wollen den digitalen Wandel gar nicht mitgehen.
Das ist der wahre Grund, das kann man hier ja verraten, warum ich überhaupt in diesem Podcast mitmachen darf, weil ich da den älteren Herrn abgeben soll, der behauptet, dass Digitalisierung blöd ist. Ich werde einen Teufel tun. Freut euch auf den Podcast. Der wird bestimmt ganz lustig.
Genau. Und nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Falls ihr Themen habt, schreibt uns. Wir sind noch auf der Suche nach Themen für die nächsten Wochen. Und dann hören wir uns wieder beim Live-Podcast nächste Woche.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.
Das hier war Folge 2 von Bratwurst mit Chili. Und wenn es euch gefallen hat, dann kommt doch einfach rüber. Sucht einfach Bratwurst mit Chili in der Podcast-App eures Vertrauens. Und dann folgt uns und bleibt bei uns. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Ciao.